Schließlich ist es mir gelungen, den großen Freund aufzuheitern und ihm Mut und Zuversicht zu geben in seinem demütigenden Dasein. »Glaub mir«, sagte ich, »glaub mir, vom höchsten Berg in unserem Weggemachten habe ich hinübergesehen, ins Weggemachte unserer großen Brüder und Schwestern. Ich sah das Weggemachte der Geparden und der Leoparden, der Löwen und der Pumas, der Jaguare und der Ozelots, das Weggemachte des Serwals und des spitzohrigen Karakals, des Luchses und des Manuls. Und ich sah das Weggemachte der Tiger, und es war von allen Weggemachten das Prächtigste.« Er leckte mich ab mit seiner rauen Zunge. Sie bedeckte mein Gesicht von einem Ohr zum anderen und vom Hals bis über den Kopf zum Nacken. »Oh, dieser Raubtiergeruch! Tu's noch einmal«, bat ich ihn. »Tu's immer wieder«, und das Gurgeln seiner Stimme. Ich besuchte ihn von nun an jede Nacht, bis er... Ich werde dir später mehr über meine Freundschaft mit dem Tiger von Prag erzählen. In meinem Büro unter dem Dach zieht es. Beim Schreiben ist mir kalt. Meine Pfoten verkrampfen sich, das Schriftbild leidet darunter. Etliche Seiten musste ich nochmals schreiben. Wenn es kälter wird, besteht Gefahr, dass meine Tinte einfriert. Ich habe keine Reserven in den Knochen. Ich werde Daniel bitten müssen, mir Dämmmaterial für mein Büro zu besorgen. Wie soll ich sonst den Winter hier oben überstehen? Ich darf mir keine Schreibpause gönnen bis in den Frühling. Es gibt noch so viel zu erzählen. Zum Glück gehört Dame Ingeborg Nowak zu jenen Menschen, die leicht frieren und deshalb die Heizung immer etwas höher drehen. Ich unterbreche meine Arbeit, tappe hinunter ins Wohnzimmer und hocke mich neben den Heizkörper, lege die Pfoten auf das heiße Rohr. Werde ich alt? Ich habe mir schon überlegt, nur noch in der Nacht zu schreiben, im warmen Wohnzimmer. Zu gefährlich. Dame Ingeborg Nowak wacht auf und geistert durch das Haus, nimmt eine Vase und stellt sie dorthin, gießt die Zimmerlinde, bricht ein Stück Schokolade ab und vergisst es, in den Mund zu stecken, schaltet den Fernseher an und wieder aus und wieder an und wieder aus. Es liegt mir viel an ihr, nicht auszudenken, wenn sie mich bei meiner Arbeit erwischte. Sie würde glauben, ich sei der Teufel. Ich weiß übrigens immer noch nicht genau, wer das ist. In früheren Leben habe ich öfter von ihm gehört, inzwischen selten. Weißt du, wer der Teufel ist? Das ist wieder so ein Fall. Ich bin unsicher, ich ein Autodidakt in der Wissenschaft des Menschen. Ich denke, irgendetwas habe ich übersehen oder falsch verstanden. Kann es sein, dass ihr alle wisst, wer der Teufel ist, aber ich weiß es nicht? Kann das sein? In meinem vorhergehenden Leben in New York, als ich auf Empfehlung meines Herrn hauptsächlich Romane und Gedichte, Drehbücher und Theaterstücke las, war mir in einem russischen Roman eine Figur begegnet, die mich sehr befremdete. Ein Kater nämlich, der aufrecht geht und so groß wie ein Mensch ist und auf den Namen Behemoth hört, und einen Mann begleitet, der sich Woland nennt, von Beruf Professor für schwarze Magie, wie er sagt. Dieser Professor ist in Wahrheit der Teufel. Das habe ich mitgekriegt. Und der Kater ist sein Narr und Gehilfe, und er ist ebenfalls ein Teufel, aber ein kleinerer. Der Roman hat mich verwirrt. Ich habe mit meinem Herrn darüber gesprochen. Er nahm mich auf den Schoß und streichelte mich und beruhigte mich und erklärte mir, dass die Geschichten und die Personen, die in Romanen geschehen und auftreten, nicht wirklich sind, auch nicht, wenn sie irgendwann wirklich waren, wie Napoleon, der in manchen Romanen eine Rolle spielt, zum Beispiel in »Krieg und Frieden« von Leo Tolstoi. Auch historische Figuren, wenn sie in Novels auftreten, seien reine Gedanken. Sie können mich nicht an der Nase zupfen und nicht in den Schwanz klemmen. Anna Karenina, sei von A bis Z erfunden. Napoleon sei ein wirklicher Mensch gewesen, aber wenn er in einem Roman auftritt, sei er ein Produkt der Einbildungskraft des Autors, nicht anders als Anna Karenina.